Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Energiewende. Na, da reden wir ja nicht erst seit gestern drüber. Ein Problem bei der Umsetzung: der Strom wird nicht unbedingt da erzeugt, wo er gebraucht wird. Die größten Windkraftanlagen etwa, die stehen vor den deutschen Küsten. Die größten Stromverbraucher aber finden wir in Süddeutschland. Also wird ab heute eine Nord-Süd-Stromtrasse gebaut, einmal quer durch Deutschland. Der sogenannte Südlink. Warum erst jetzt? Das kann uns hoffentlich Frank Ükötter erklären. Er ist Professor für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Ükötter, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie lange wissen denn die Experten bereits, dass die Energiewende ohne eine solche Stromtrasse nicht gelingt?
Ja, da kann man sich als Historiker einfach machen, hätte man immer schon wissen können. In der Süden braucht viel Strom, gerade für die Industrie, der Norden hat mehr Wind. Aber wenn wir mal konkret reden, also der Bundesbedarfsplan, in dem dieses Projekt mit vordringlichem Bedarf steht, der ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Also bislang wirkt das ein bisschen so, als wenn da ein bisschen gebummelt wird.
Warum fängt man heute erst an zu bauen?
Ja, ein solches Projekt ist natürlich 700 Kilometer. Da gibt es Grundstückseigentum, man muss die Trasse festlegen, man muss verhandeln, die ganzen Verfahren rechtlich eintüten. Das dauert und es ist immer so eine Frage, wie man ein solches Projekt führt. Das ist ja ein paar tausend Einzelaufgaben, die kann man so in der Art einer deutschen Behörde nacheinander ordnungsgemäß abarbeiten. Und wenn es dann 5 Jahre länger dauert, ist das halt so. Oder man kann das mit einer gewissen Führung, mit einem Bezug. Ich finde, dieses Projekt ist auch so ein bisschen der Testfall, ob wir uns noch trauen, über Macher von solchen Projekten zu reden.
Diese Südlink-Trasse ist das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende in Deutschland. 700 Kilometer lang, bislang sind aber gerade erst 17 Kilometer genehmigt. Woran hakt's?
Es sind, glaube ich, also die Aufgaben, die bei so einem Projekt vor Ort entstehen. Da ist ein Grundschutz, der sich querstellt, da gibt es Naturschutzgebiete, da müssen Infrastrukturen gequert werden. So ein Riesenprojekt löst sich in viele kleine Herausforderungen auf und da, die muss man alle ordnungsgemäß machen.
Und
700 Kilometer, wenn hier die Unterbrechung ist, packt es nicht. Ne?
Und dennoch sagt der Bundeswirtschaftsminister Habeck, der Südling soll in 5 Jahren fertig sein. Halten Sie das für realistisch?
Ich glaube, ich muss ein bisschen mal gegen diesen Defätismus argumentieren, der solche Infrastrukturprojekte in Deutschland so umgibt. Wenn man von vornherein davon ausgeht, dass es länger dauert, dann dauert es auch tatsächlich länger. Aber als Historiker weiß ich auch, wir haben die Dinger mal schneller gebaut.
Da kennen Sie als Technikhistoriker natürlich auch die sogenannte Rheinische Stromleitung nach Vorarlberg in Österreich. Kann man die vergleichen mit diesem Südlink-Projekt?
In gewisser Weise schon. Also diese Leitung, das ging damals von der rheinischen Braunkohle nach Vorarlberg und den Südschwarzwald, in den 20er Jahren gebaut, 6 Jahre Bauzeit, damals auch technologisch mit einigen Neuerungen. Das war so der Trumpf des RWEs, weil sie dann die Spitzenlast von den Alpen verbinden konnte mit der Grundlast von der rheinischen Braunkohle. Ist ganz interessant zu sehen, wie das damals gebaut wurde. Es gab einen RWE-Sprecher, der es in die Hand nahm, Arthur Köppchen, der das Ganze durchzog, so richtig, ja, wie es in den großen Zeiten deutscher Ingenieursseligkeit lief. Und dann Macher nimmt das in die Hand und hat das Recht des Tüchtigen auf seiner Seite, kriegt dann am Ende auch ein Kraftwerk, das nach ihm benannt wurde, kennen vielleicht die Leute im Raum Dortmunds Köppchenwerk am Hengsteisee. So lief das mal. Aber zwischen dieser Zeit und uns liegt das, was wir Historiker die Fundamentalliberalisierung nennen. Dass wir nicht mehr einfach bauen können, sondern mit den Menschen, die betroffen sind, auch ordentlich reden müssen.
Ist das gut oder schlecht?
Erstmal ist es nur eine Wasserscheide, hinter die man nicht zurückkommt. Das ist die 70er Jahre, in denen die Bürgerinitiativen entstanden sind, in denen Partizipation zum Stichwort wurde. Man ist mal ganz überrascht, wenn man so anguckt, noch in den Wirtschaftswunderzeiten wieder einfach Projekte gebaut wurden mit der Annahme, die Menschen werden schon dankbar sein. So geht das nicht mehr in einer lebendigen Demokratie. Was allerdings den wenigsten Menschen klar ist, wenn wir von diesem 70er Jahre Wunsch nach Teilhabe, nach Hören, dass man ergebnisoffen kommuniziert, das war damals nicht nur so eine Konzession an eine sich verändernde Gesellschaft, sondern das war auch etwas, was betriebswirtschaftlich sinnvoll war. Mal ganz platt gesprochen, wir haben einfach in den Wirtschaftswunderjahren, 50er, 60er Jahre, so viel gebaut, da konnte man es tatsächlich mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Das war auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Wenn man sich so die Pläne anschaut, so frühe 70er Jahre, wie viel da an Kraftwerken gebaut werden soll. Es gab so die fixe Idee, alle 10 Jahre verdoppelt sich der Strombedarf. Das waren natürlich vor allem Atomkraftwerke damals, die gebaut werden sollten. Wenn man das wirklich so gebaut hätte, wären das gigantische Überkapazitäten geworden und eine riesige Fehlinvestition. Da hatte die Bundesrepublik mal das Glück, ne, man konnte von der Sache her einfach ein bisschen langsamer bauen und zugleich den Bürgern zuhören. So viel Glück haben wir natürlich in unseren Zeiten nicht mehr. Wir wissen, dass wir jetzt bauen müssen.
Sie haben ja auch über diese Geschichte ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, Atomare Demokratie, so heißt es. Wenn wir mal in die Zukunft gucken, wenn sich die Individualisierung, wie Sie das nennen, der Gesellschaft fortsetzt, wenn Zusammenarbeit zwischen den politischen Polen, also zum Beispiel der Deutschlandpakt des Kanzlers, nicht mehr möglich ist, sind dann Mega-Infrastrukturprojekte wie der Südlink überhaupt noch durchsetzbar?
Ich glaube, wir müssen eine neue Balance finden. Auf der einen Seite die Individualisierung, das ist ja ist ein Grundprozess der bundesdeutschen Geschichte und ist ja etwas, was einem Wunsch der Bürger offenkundig entspricht. Wir können nicht mehr einfach bauen und sagen, der Bürger macht das schon irgendwie mit. Wir müssen die Menschen mitnehmen, müssen die Menschen überzeugen. Das ist eine gute demokratische Kultur. Aber mir scheint, wir sind da so ein bisschen vergesslich geworden. Ich habe den Köppchen erwähnt, also einen dieser Macher. Ich habe mir mal die Presseerklärung von dem heutigen Ereignis angeschaut. Da werden die Minister erwähnt, da wird der Chef von Tellert erwähnt, aber nicht derjenige, der das ganze Projekt durchzieht. Ist natürlich immer ein bisschen Augenwischerei, da eine einzelne Person in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist ja mal eine Sache von einem Team, die da vorgeht. Aber wenn wir uns nicht trauen, diese Menschen überhaupt zu benennen und zu schauen, wie machen die dieses Projekt, ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch mal trauen, über diejenigen, die tatsächlich führen, wieder offen zu reden.
Heute ist Baustart der Südlink-Stromtrasse. Frank Ükötter war das, Professor für Technik und Umweltgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Ükötter, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.